Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein sehr spannender Gast, wie jeder meiner Gäste ist natürlich sehr spannend, der liebe Pascal. Hi Pascal.
Hi Jonas und vielen Dank für deine Einladung. Ist für mich ja fast ein Ritterschlag, dass ich in deinem Podcast hier mal teilnehmen kann, den ich, damit es auch alle wissen, sehr begeistert verfolge.
Das freut mich. Vielen, vielen Dank für die Blumen, die alle, die anderen, die jetzt nicht sehen können, ich erröte. Ja, ich glaube, wir hatten uns gerade eben ja schon ein bisschen ausgetauscht, dass ich, glaube ich, noch viel von euch lernen kann. Aber da können wir ja jetzt eben gut drauf eingehen. Nämlich, Pascal, stell du dich doch mal gerne kurz vor, was du machst, wo du arbeitest und was so da die Themen sind, die dich beschäftigen.
Ja, gerne. Danke dir. Ja, Pascal Damm, ich bin 46, sagen wir von Digitalbereich vielleicht schon ein Urgestein. Seit 15 Jahren arbeite ich in digitalen Geschäftsmodellen, habe dort eine ganze Menge Trends mir anschauen können und immer wieder auch den Versuch unternommen, wie schaffen wir es denn eigentlich über die Zeitperiode dessen, was wir an Daten zur Verfügung haben, diese in eine wirkliche Nutzung zu überführen. Also ich bin im Digitalbereich bei der T-Online, im Online-Publishing gestartet, wobei wir natürlich auch noch eine Reihe von weiteren Geschäftsmodellen mit dabei hatten, weiß nicht, ob allen die T-Online noch so präsent ist oder noch präsent ist. Sie ist ja noch als ein sehr gutes Portal, eine sehr gute App unterwegs. Da waren ja auch Suche als Geschäftsmodelle, Affiliate-Modelle, Werbemodelle, Shop-Modelle mit drauf. Also wir hatten im Grunde genommen den gesamten Bereich dessen, was man im Online-Geschäftsmodell mit abdecken konnte. Und habe immer wieder probiert, die Logiken der Wertschöpfung anhand von Datenformeln, Mathematik am Ende des Tages nachzuvollziehen, um dort dann eine Steuerung zu ermöglichen. Das war bei der Menge an Daten, der Qualität und vor allen Dingen auch, häufiger hier auch schon mal so ein Thema gewesen, einer möglichen Vernetzung von Datentöpfen gar nicht so einfach, weil vieles sehr retrograd orientiert war. Also wir haben mal im Nachhinein auf die Erfolge geguckt und zu der Zeit es echt auch massiv teuer war, wenn du mal so eine richtige Maschine hättest aufbauen wollen. Also als ich dort war und sagte, okay, ich brauche jetzt die Daten, die möchte ich miteinander verknüpfen in meiner Verantwortung, die ich da hatte, ja, dann wäre das erstmal auf einen Schlag Projekt ein Jahr 1,5 Millionen Euro gewesen. Da leben wir heute in ganz anderen Zeiten, viel besseren Zeiten und haben viel, viel mehr an Flexibilitäten, die uns zur Verfügung stehen.
Ja.
Bin bei Sport1 jetzt seit 4 Jahren, habe dort eine COO-CDO-Funktion, also kannst ja aussuchen, welchen Titel du haben möchtest. Am Ende des Tages, was wichtig ist, und so lebe ich es auch, ist es, ich kümmere mich um die Wertschöpfung. Das heißt, habe dort die digitalen Wachstumsmodelle, digitalen Produkte, die Technologie, Analytics, Data Science und auch die Technologie für die gesamten Geschäftsprozesse in meiner Steuerung, wobei ich jetzt sagen muss, in meiner Steuerung heißt, ich habe echt gute Leute, die in den jeweiligen Teams dort gemeinsam arbeiten, was insofern ganz charmant ist, weil wir sehr hemdsärmlich in der Form von so einem Mastermind-Team einfach gleich alle Leute mit an einem Tisch haben und deshalb auch so die Pushes in verschiedene Richtungen geben können. Will ich nochmal kurz sagen, warum da auch die Datengetriebenheit, die Wertschöpfungs-, die Analytics-Sichtweise unfassbar wichtig für die nächsten Schritte von Sport1 sind und jetzt auch waren. Wir haben auch die Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse für den ganz normalen Bereich in unserer Steuerung. Das heißt also, wir betrachten Daten nicht nur aus der Thematik, wie kann ich Produkte daraus kreieren, sondern ich schaue auch, wie kann ich da möglichst effizient einen Sales-Prozess, ERP-Prozesse etc., wie kann ich das gut abbilden und mit einer zusätzlichen Herausforderung eine TV-Produktion, was ja der Kern ist und die DNA von der Sport1, die es ja immer geschafft hat, wie kann ich über die letzten 25 Jahre es erreichen, mich immer wieder neu zu erfinden. Jetzt, an dem Punkt, wo wir stehen, sind die Daten das neue Erfolgsmodell beziehungsweise die Grundlage dafür, wie können wir uns neu erfinden. War jetzt nicht ganz einfach, um da den Eingang zu finden, weil als ich vor 4 Jahren kam, kam ich eben in eine TV-Struktur, ganz, ganz schlimm für alle deine Zuhörer, panelorientiert. Heißt also, man guckt auf ein Wertschöpfungsmodell, was mit einer wirklichen Datenstruktur gar nichts zu tun hat.
Ja.
Und hatten dort auch die Daten entsprechend im digitalen Geschäftsmodellen entsprechend aufbereitet, was dazu geführt hat, ich hatte kein Realtime. Ich hatte rückblickend, ich hatte falsche Einstellungen in Google Analytics. Das heißt, die Zahlen, die ich dort hatte, die waren oder haben mich am Anfang sogar eine Reihe von Fehlentscheidungen treffen lassen, weil ich halt einfach auf den falschen Datenpool geguckt habe und die Konsistenz zwischen den verschiedenen Sachen gar nicht aufstellen konnte. Hatte dann das Glück, dass ich eine Lisa Blaskovic getroffen habe. Kannte ich von früher. Die war eine sehr gute Beraterin bei AT Internet gewesen, hatte sich dann Data Science-mäßig weitergebildet und war ein paar Kilometer entfernt, das heißt also auch im TV-Bereich mit unterwegs. Und nach mehreren Anläufen hatte ich sie dann davon überzeugt, bitte komm in mein Team und hilf mir, damit wir Datenstrukturen, Handlungsfähigkeiten erstmal wiederherstellen können, wie ich bei T-Online hatte. Und ja, Lisa ist sehr direkt, was natürlich sehr effizient ist, wenn du digital denkst und kommunizierst. Ja. Und hat mir dann einfach gesagt, am Ende des Tages, wir müssen alles wegwerfen. Ja, das ist halt einfach...
alles Schrott.
Ja, am Ende des Tages, ja, lass uns das einfach wegwerfen, lass einen neuen Anbieter nehmen, lass es neu aufsetzen. Und das haben wir dann auch getan, sehr konsequent. Das heißt also, wir haben sämtliche historischen Daten ad acta gelegt, also wegwerfen klingt jetzt ein bisschen negativ, wir haben ein paar Adapter gelegt und haben auch wieder auf API gesetzt, haben dort die gesamte Analytics-Struktur neu aufgesetzt, die Produkte neu aufgesetzt und haben letztendlich klassisches Data Engineering an der Stelle jetzt erstmal betrieben. Wir haben geguckt, was gibt es für Daten, was gibt es für Datenquellen, wie können wir die denn in ein Data Lake mal zusammenführen, damit wir sie erstmal haben und damit wir auch eine Historie aufbauen können. Es war ein sehr, sehr langer Weg zu gehen, damit wir dort halt erstmal eine gewisse Sorgfalt oder Datenstruktur haben.
Was ich mir jetzt so gerade als Frage stelle, ist so ein bisschen, damit wir es auch den Zuhörern visualisieren können. Mhm. Was war so die alte Technik, um Gottes Willen, also die Person, die, vielleicht jetzt hört ihr auch die Person zu, die das einmal aufgebaut hat. Ich glaube, der die größte Situation im Digitalen ist ja, dass Wandel für uns ein Status ist, der immer existiert. Und ich glaube, man schimpft manchmal über alte Systeme, die gar nicht alt sind oder man will dem anderen ja auch nichts Böses, sondern einfach, man muss sich ja immer up to date halten. So, das ist als Statement, um jetzt hier niemanden zu bashen. Was war das alte System? Wie sah das aus? Und wie habt ihr euch dann neu entwickelt? Und viel spannender auch nochmal dazu, Pascal. Ich glaube, der Berg war schon groß, das alles zu machen. Wie habt ihr euch strukturiert? Wie hast du dich priorisiert, um das abzuarbeiten?
Eine Menge Fragen auf einmal.
Ja.
Wir hatten es schlechtweg und einfach in Google Analytics und auch noch in einer freien Variante abgebildet. Und hatten dort eben so ein paar Einstellungsfehler. Da waren Doppelzählungen in den Produkten drin gewesen. Da war SEO nicht klar abgegrenzt. Also wir hatten... Wenn ein Besucher über Google reinkam, dann wurde er auch noch in Folge als ein Besucher von Google gezählt und nicht als ein Organic. Damit habe ich natürlich von der Strukturaufbereitung der Produkte sehr viel stärker einen Fokus auf Suchmaschinen gesetzt, als dass es denn in der wirklichen Produktnutzung der Fall gewesen wäre.
Genau. Kannst du einmal kurz für die Zuhörer sagen, was du unter Produkt verstehst bei dir in deinem Kontext?
Oh, ja, sorry. Produkte sind bei uns, wir haben von der Sport 1 verschiedene Apps, also native Apps, mobile Zugänge und Webprodukte am Start, die sich in der Sportberichterstattung, also sport1.de, sport1 News, konzentrieren. Da decken wir roundabout 70 Sportarten mit ab. Dafür steht ja auch so eine Sport1, dass wir Sport über verschiedene Varianten abbilden. Wir haben Livestreaming mit drin, damit wir eben die TV-Struktur abbilden, haben natürlich eben aufgrund der DNA einen sehr starken Bewegtbildfokus, haben E-Sports als verschiedene Produktvarianten, E-Sports One App oder E-Sports als ein TV-Produkt, ein Pay-Produkt mit drin und verschiedene einzelne Auftritte, die aber jeweils dann immer wieder in die Sportberichterstattung, Live-Berichterstattungsstruktur mit hineinzahlen. Das sind im Grunde genommen die Produkte, die wir abgebildet haben. Wir haben der Produktstruktur von Sport1 auch noch ein, zwei andere Produkte, aber die sind dann erst ab 23 Uhr und ich möchte die Jugendfreiheit des Podcasts nicht gefährden.
Okay, cool. Das heißt, eure Aufgabe oder deine Aufgabe ja so ein bisschen als CEO, CDO ist ja so ein bisschen Überblick zu bekommen, zu überlegen, das Buzzword Customer Journey, von wo steigen die Kunden ein oder die User ein und wo gehen sie hin? Und wenn man sich Google Analytics und Free-Version, ich weiß jetzt nicht, wie viele Visits ihr habt pro Monat, kommst du natürlich schnell in Sampling-Größe, aber auch alleine die Einstiege, also von wo kaufe ich mir meinen Traffic zu welchen Preisen ein, konntest du eigentlich gar nicht richtig allokieren, weil es da irgendwie...
Ja, 90 Millionen Visits pro Monat.
Ja, das übersteigt so ganz leicht die Sampling-Größe. Cool. Ja. Und wo hast du die, also habt ihr die dann im Tool selbst visualisiert oder habt ihr die Daten irgendwie schon in den Data Lake, Data Warehouse reingepumpt oder wie muss ich mir sowas, also wie habt ihr die persistiert?
Also wir haben verschiedene Sichtweisen. Also wir können im API verschiedene Sichten benutzen, die wir halt
damals.
Seinerzeit haben wir es in Google Analytics abgebildet und dann ganz grausam wurde es in Excel überführt und dann als Präsentationsmodus für das Management eben benutzt. Ja. Parallel haben wir, was ja für uns auch nochmal wichtig ist, aber völlig getrennt von den einen Daten zu den anderen Daten hin uns die AIs vom Vermarkter angeguckt. Aber ich habe ja nie einen Connect dafür herstellen können, was dann eigentlich die werttreibenden Bereiche sind, sondern habe mir Umsätze angeguckt und konnte dir am Ende des Tages nicht sagen, welche Zielgruppe produziert denn eigentlich welchen Erfolg mit welcher Produktnutzung? Schlichtweg und einfach war ich nicht in der Lage dazu, mir darüber Auskunft zu geben. Und das,
also schlichtweg hatte der die Übersicht gefehlt. Umsatz kam rein, aber von was, wie, wo, keine Ahnung.
Ich hätte dir jetzt noch nicht mal, oder es hätte nicht die Erlaubnis geben dürfen, dass ich nur einen Cent für Online-Marketing ausgebe, weil ich dir ja nicht hätte sagen können, was ist denn der Wert des Kunden, den er bei mir über eine gewisse Zeit produziert versus, was gebe ich denn dafür aus? Ja. War nicht klar. Also wir haben zwar verschiedene Kanäle, wir haben alle Kanäle immer beackert und aufgebaut, aber ich konnte nicht sagen, wie interagieren sie miteinander. Das heißt also, ich habe ein Facebook, Instagram, da haben wir große Accounts aufgebaut. Wir haben uns auch in der Suchmaschinen, in den Bereichen haben wir uns sehr groß aufgebaut. Ich konnte dir über verschiedene Sources definieren, wo wer herkommt, aber ich konnte mir noch nicht mal sicher sein, ob das richtig ist, die Zahl, was ich ja mit der Falscheinstellung in Google Analytics vorhin gesagt habe. Das musste ich halt, also ich stand halt mit jener benannten Lisa dort und dachte, okay, was machen wir denn überhaupt, damit wir uns in irgendeiner Art und Weise mal handlungsfähig machen und die Produktvisionen, die ich entwickelt und so wie ich nun mal geartet bin, auch schon kommuniziert hatte, wie kann ich die denn überhaupt irgendwann mal bauen?
Ja. Und auch messen, ob ein Erfolg da ist, ja.
Ja. Und da hat mich Lisa, weil du sagtest, wie hast du dich denn fokussiert? Ich habe mich erstmal unfassbar erden lassen müssen. Ja. In der Form, hör mal zu, wenn wir die Daten nicht einfach konsistent in einer Struktur zusammenbringen, sauber zählen, die auch wirklich entsprechend technisch eingebaut sind, dann werden wir niemals in der Lage sein, dafür irgendwelche Produkte und irgendwelche Auswirkungen, irgendwelche Steuerungsmechanismen herauszuarbeiten. Und das hat sie in einem Schritt jetzt erstmal die Analytics aufgebaut.
Dann das heißt haben Google Analytics raus?
Google Analytics raus, Daten abgespeichert für eventuelle, wir waren ja zu der Zeit eine börsennotierte Gesellschaft, also für irgendwelche Berichtspflichten, das immer nochmal herausholen können, aber nicht mehr für die Bearbeitung in den Systemen. Also da, deshalb meine Formulierung vorhin, wir haben die Daten einfach weggeworfen an der Stelle für uns.
Ja. Über den Tech-Manager dann irgendwie das Tool ausgetauscht, weil ich stelle mir das schon, also ich habe irgendwie 3-4 Apps alleine gezählt, das ist ja schon ein Hardcore-Aufwand da, es ist nicht in einem Monat getan, da mal Google Analytics rauszunehmen und AT-Internet da einzufügen, oder?
Nee, den Tech-Manager, den haben wir beibehalten.
Okay, das heißt, mit Google Tech-Manager drin geblieben und dann Google Analytics raus und AT-Internet rein.
Ja, weil wir hatten so ein paar Iterationsstufen in den Produkten mit drin und da musst du ja auch die Analytics immer wieder neu einbauen, respektive dem folgend, was da noch an neuen Modellen mit dazukommt. Wir hatten dann auch den Datendienstleister gewechselt, Live-Ticker, Daten und ähnliches sind ja auch so ein erfolgstreibender Faktor in Sportprodukten und da musst du immer wieder auch den Tech-Manager anpacken. Haben wir jetzt auch so gelöst, dass wir mittlerweile auch eine Mitarbeiterin haben, die Dani, die macht nichts anderes. Die kümmert sich nur darum, dass dort wirklich die Quellen richtig angezapft werden, damit wir auch die richtigen Daten bei uns in die Produkte mit hineinbekommen.
Cool, das heißt von der Entwicklung Google Analytics raus, über den Tech-Manager AT rein. Wie lange muss ich mir vorstellen, hat es gedauert?
Also der Kernprozess 3 Monate. Wenn du die ehrliche Antwort von mir haben willst, es hört nie auf.
Okay, ja. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer nochmal. Pascal war jetzt sehr ehrlich. Das ist sozusagen die Antwort, die ich mir auch letztens auch bei uns nochmal gestellt hatte. Sowas, wann ist das Solution-Design-Dokument fertig? Wann hast du dein Tool implementiert? Und wenn man ehrlich ist, wird es nie zu Ende sein. Man kann nicht genug messen, jetzt bös gesagt. Ja, okay, aber spannend. Okay, aber in 3 Monaten so die KPIs, also so die wichtigsten Metriken für dich gemessen, über die Apps sind weg, spannend. Und dann erstmal auf der Basis eine Entscheidung getroffen. Habt ihr dann anfangen können, Sachen zu vergleichen? Also wie schnell, ich stelle mir das so vor, Pascal kommt zu Sport 1, guckt sich so ein bisschen die Welt an, stellt dann irgendwann fest, okay, der Nebel ist doch dichter, als ich mir das vorgestellt habe. Jetzt lichtet sich, glaube ich, so langsam der Nebel, um in so einer Analogie zu bleiben. Aber wie viel hast du schon sehen können dann?
Noch nicht sehr viel, weil ich hatte ja dann keine historischen Daten, auf die ich zugreifen konnte. Ja. Und wir haben natürlich die Tiefe der Daten sukzessive erst aufbauen können. Also ich habe dann jetzt erstmal das Erfolgsreporting mir anschauen können. Wir haben uns mal eine Echtzeitmessung wieder zu Gemüte führen können, was dir natürlich in der Produktsteuerung insofern hilft, ist das, was die Redaktion da gerade macht, erfolgreich. Ja. Wir haben der Redaktion auch so ein paar Steuerungsmechanismen erstmal zur Verfügung stellen können. Aber ich war jetzt noch nicht in der Lage, daraus dann Produktentscheidungen zu treffen oder abzuleiten. Ja. Da bedurfte es noch eines weiteren Schrittes. Und der hat sich vor uns relativ einfach und gut angeboten, weil wir parallel in unserer gesamten Betriebsinfrastruktur in die Azure Cloud umgezogen sind und da auf die Microsoft-Produkte gesetzt haben, also über alle Betriebsinfrastrukturthemen, und haben uns dann dafür entschieden, hör mal zu, wenn wir denn schon in der Azure Cloud sind, warum machen wir denn den Data Lake, wo wir übrigens alle Daten, die wir auch von unserem Vermarkter, von unseren Performance-Deal-Dienstleistern und also damit wir sie alle in eine Quelle mal mit hineinbringen, mit dem herrschenden System API als Datenquelle, und versuchen, sie dann zu verknüpfen, damit ich endlich mal mich in die Lage versetzen kann, mit einer gewissen Historie, was verdiene ich denn eigentlich wo, und da waren wir jetzt noch gar nicht gewesen, einfach auch mal in so ein Prediction Management mit hineinkommen. Also mal so Vorhersagen auf Basis dessen, was an einem Spieltag passiert. Also wir sind ja sehr stark eventgetrieben. Was passiert an einem Champions-League-Tag? Idealerweise übrigens wenn Neapel spielt, wenn Bayern spielt, wenn Paris Saint-Germain spielt. Das gibt ja alles von den Regressionsdaten, die du dann irgendwann mal sammelst und dann in eine Analyse mit hineinbringen kannst, gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Das war so...
Kann ich mir sehr gut vorstellen. War jetzt nicht die Situation, Paris hat irgendwie 20 Millionen Follower mehr bekommen, weil Messi gewechselt hat?
Ja, es ist übrigens auch, spannend ist übrigens auch dazu, das Gehalt von Messi klingt ja astronomisch.
Ja, Tag Trikotverkäufe.
Wenn man die Trikotverkäufe von Barca sich anguckt, dann macht Barca allein, dann macht Paris Saint-Germain allein den Schnitt, dass der Typ nur da ist.
Ja.
Ja, war über seinerzeit bei Beckham war das genauso gewesen. Ich meine, der hat ja nun nicht wirklich sensationell gespielt zu der Zeit in Madrid, aber trotz alldem, er hat halt einfach eine Cash-Cow dargestellt.
Ich finde sowas auch nochmal wichtig, nochmal zu sagen, ich glaube, der Kern der Aussage ist eigentlich, Zahlen immer in Relation zu stellen. Nur weil irgendein Deal 2 Millionen kostet, bedeutet es nicht, dass ich irgendwie 4 Millionen wieder einnehmen kann, ja. Und das muss man sich immer in Relation sich anschauen. Natürlich spielt es die Presse gut. Jetzt spreche ich natürlich auch teilweise mit der Presse hier, mit dir, Pascal, aber auf der anderen Seite, wenn man eben über Trikotverkäufe eigentlich das Gehalt schon wieder reinspielt, dann ist einem ja auch klar, wo die Reise hingeht oder hingehen kann.
Mhm. Also sind andere Rationals, die denn dahinter stehen.
Ja.
Ja. Also da hat Paris, wobei ich meine Paris Saint-Germain, wenn wir auf dem Thema sind, ich mag die Stadt, ich mag die Marke. Ich bin selber auch Franzose, also von daher ist es für mich relativ naheliegend, wenn du denn mal einen erfolgreichen Verein hast, dass du den magst aus dem Land heraus. Trotzdem ist es schon grob, wie alle Regeln des Fußballs so ein bisschen ausgehebelt werden, wenn du aus einer deutschen Perspektive guckst. Die deutsche Perspektive ist ja Fußballkultur und Vereinsleben. Ja. Guckst du auf einer internationalen Perspektive, meine Nachbarn sind Spanier, Real Madrid-Fans, denen ist das völlig egal. Ja, also für die ist das nur relevant. Hey, warte mal, wenn wir den Spieler brauchen, um den Champions League zu gewinnen, dann ja, bitte den Spieler. Dann holen wir ihn.
Okay, zurück zu, welche Tools brauchen wir, um in der Champions League der IT mitzuspielen? Okay, AT reingeholt, AT über in die Azure Cloud abgelegt und dann angefangen zu modellieren recht schnell und dann ja, mehr Sichtbarkeit bekommen.
Ja, wir haben Power BI dann halt einfach genutzt, um einfach allen Wertschöpfungsstufen, die wir haben. Wir haben eine Redaktion, wir haben einen Sales-Bereich, wir verkaufen Media auch selber. Wir haben das Produktmanagement UX UI, damit man dort eben auch saubere Messungen machen kann und damit wir allen Bereichen inklusive unserer Finanzen die Daten mal zur Verfügung gestellt haben. Und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, in dem wir nämlich mal die verschiedenen Blickwinkel auch zusammenbringen müssen. Also so ein Salesman, der guckt zwar auf AIs, der kann sich aber mit den Thematiken von Datenschutz, Consent Management und all den ganzen Spaß hat der nicht im Blick, weil da guckt ein Produktmanagement drauf. Er hat übrigens auch gar nicht im Blick, dass der Redakteur um die Ecke kommen kann, also unser Chefredakteur, und sagt, du, meine Daten sind sensationell, ich habe überperformt, ich bin richtig gut drauf. Und der Vermarktungsmensch sagt dir, ja, das mag ja so sein, aber die AIs, die du produzierst, da ist nichts da. Also wir haben ja in dieser Phase von 2019 haben wir ja dann angefangen, haben wir dazwischen dann mal den Shift gemacht und gemerkt, okay, die Währungen, die bisher als Erfolgswährungen anerkannt wurden, die sind es nicht. Wir müssen halt mehr in die redaktionelle, in die Artikel und die Bewegtbild-Klassifikation mit hineingehen versus wir produzieren PIs ohne Ende auf, heute würde ich sagen, vielleicht sogar auch Clickbaiting-Modellen. Das heißt also Bildergalerien, heißt es im Live-Ticker. Also unsere Konkurrenten sind an vielen Stellen für uns viel höher in diesen Vergleichsmaßstäben. Wir haben ja gesagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Nicht so gut. Ja, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich gucke darauf, wo ich halt einfach den Wert bringe und gleichzeitig natürlich den User auch abhole, weil der sollte nicht ins Hintertreffen geraten bei der gesamten Betrachtung.
Ja. Das heißt, ihr habt recht schnell über also die Webdaten, die Vermarktungsdaten zusammengelegt, über die Azure Cloud und damit Power BI das Self-Service gestartet.
Ja.
Und dadurch eigentlich eine coole Interaktion unter den Nutzern bekommen, Aha-Erlebnisse produziert und dann so ein bisschen gewährleisten können, dass alle eigentlich in die gleiche Richtung entwickeln oder du so ein bisschen auch die Herde in eine Richtung laufen lassen kannst, oder?
Ja, plus, sag mal, Evangelisierung, eine Wahrnehmung, ein Verständnis dafür zu schaffen und auch zu verstehen, hey, warte mal, wie hängen denn all unsere KPIs eigentlich zusammen, dass es eine Wertschöpfungskette ist, die wir abbilden und die dann mit verschiedenen Rationals hinterlegt ist. Das wäre jetzt aber erstmal nur auf einer Top-Down-Sicht. Wir sind ja jetzt in Folge erstmal ein bisschen tiefer gegangen, dass wir die User dann wirklich erkennen können und wirklich an ihn näher rangehen können. Und ich war unfassbar glücklich, als es denn ging, dass wir über Regressionsanalysen und Sicherheit, das heißt also, wo du hinterlegen kannst, wie sind welche Spieltage, wie sind welche Wettbewerbe versus wir können einfach mal auch so eine Jahresprognose machen, wo ich insgesamt iterativ dann ohne Regressionsdaten eine Prognose trotz alledem einstellen, also so Timelines herausbilden kann, die ich dann in Folge in einer immer wiederkehrenden Routine von Forecasting präzisieren kann und auch tiefer hineingehen kann. Und damit kann ich übrigens auch die Ad-Server und die Werbeausspielungen, alles was da so machen, kann ich viel besser befüttern. Weil wenn du so einen Peak hast bei uns, der sich ganz schnell ergeben kann, weil FC Bayern im Finale oder, wie sagen wir mal, ein DFB-Pokal, was Holstein Kiel schmeißt FC Bayern raus, das hat natürlich einen ziemlichen Peak produziert an News, die User waren dann halt einfach, wollten mal wissen, was die Leute dann dazu sagen. Ja. Wenn so ein Ad-Server das nicht weiß, weil es halt einfach komplett übertrieben ist, dann spielt der dir auch keine Werbung mehr aus. Das heißt, du produzierst, kommen wir wieder auf das Beispiel von dem Redakteur, du produzierst einen Erfolg, den der Mann auf der Sales-Seite gar nicht nachvollziehen kann, weil er sagt, du, war für mich nicht werthaltig. Ja. Und das haben die Kollegen aufgebaut. Muss ich jetzt natürlich sagen, da sind wir schon dann weiter gewachsen vom Team her, weil wir haben ja eine eigene Teamstruktur aufgebaut. Ich hatte ja zu der Zeit die Kollegin, die dafür verantwortlich war, sich um Analytics zu kümmern, die hat auch SEO gemacht. Und der andere Kollege hat auch noch Datenschutz gemacht. Jetzt hatten wir ein Team aufgebaut, was Analytics, Data Management, Data Science mit drin hat. Und dann haben wir uns dann auch gegönnt, dass wir jetzt auch mal Kollegen oder Kapazitäten Data Science mit reinholen, die ganz anders darauf bilden. Also für ihn ist es natürlich so ein, ja, da mache ich mal so eine Regressionsanalyse, ist ja super, ja. Gar kein Thema. Ich meine, er hat sich auch mal die Fußballdaten angeguckt, nur so zum Spaß. Man musste die reinziehen, nur so zum Spaß, und hat uns ein Prediction-Tool vorgestellt, wo er einfach alle Leistungsdaten, die wir aus dem Opsa-Stream bekommen, also alle Fußballdaten, wie ist der Spieler verletzt, wie viel Tore hat der gemacht, bla bla bla, das ganze Zeug hat er zusammen, und hat eine Prediction eingeführt, wo er dann sagen konnte, ja, ich kann euch sicherer als jede Tippgruppe sagen, wer dieses Spiel gewinnen wird, und kann auch eine Tendenz mit rausgeben. Das sind Menschen, wenn du da eine Kombination hast aus dieses, ich kann das Handwerkzeug, Data Science, aber ich habe auch eine Begeisterung für das Produkt, ich verstehe das Produkt, ich möchte, da kriegst du Produktimpulse.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Das heißt, also da bin ich total froh über diese Truppe, die zusammengezogen wurde, und übrigens sich auch über die Corona-Zeit, wo man sich ja nicht so gegenseitig anzünden kann, weil man an einem Tisch sitzt, auch zusammengehalten wurde, von dieser zusammengehalten wurde. Also das war, also da sind wir jetzt angekommen. Also dann waren wir von der Iterationsstufe an dem Punkt, wo wir sagten, okay, wir sind jetzt endlich mal prediction-fähig. Und ja, da passieren immer noch ein paar Fehler auf dem Weg, aber das ist halt einfach so, wenn meine Zeitreihen länger werden, dann werden sie auch präziser, wenn wir nicht gerade in so einer Hardcore-Events haben wie im letzten Jahr.
Vollkommen richtig.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir bisher in der Historie war, aber ich wurde dann zum ersten Mal in meinem Leben richtig, richtig überrascht, positiv überrascht, indem das Team um die Ecke kam und mir eine Konzeption dargestellt hat, die ich ihnen mal so abstrakt rübergeworfen habe. Das ist auch so ein Thema, was ich häufig reflektiert bekomme aus der Organisation heraus. Okay, du bist da in der Vision irgendwo in der Zukunft unterwegs, und wäre aber auch ganz schön, wenn du dich mal mit der Realität auseinandersetzen würdest.
Ja.
Ist ja häufig auch von Menschen, die mit Daten arbeiten, ein großes Problem. Der Typ, der möchte eine Aussage haben, die auf Basis der Daten gar nicht da ist, und sagt mir, wir haben viele, haben wir nicht. Jetzt haben wir viele Daten in einem Data Lake.
Ja.
Und die Kollegen haben hier ein User Lifetime Value kreiert.
Ja, ein sehr, sehr spannender Punkt, über den wir jetzt gerne sehr, sehr lange, stundenlang diskutieren können, weil wir uns beschäftigt das ja auch die ganze Zeit, dieses Customer Lifetime Value. Und aus eurer Sicht ist ja nochmal dieses User Lifetime Value nochmal was ganz anderes und viel spannenderes. Und vielleicht kann man sich da jetzt gegenseitig befruchten, sondern von daher, Pascal, bin ich jetzt sehr gespannt.
Ich denke absolut, weil ich brauche die Befruchtung, weil ich möchte natürlich für die Produktentwicklung bei uns die nächste Stufe auch zünden. Ja. Habt es dann auch von der strategischen Konzeption vor. Wir haben es jetzt einfach mal geschafft, indem wir die Segmente herausgearbeitet haben, festzustellen, okay, welche User produzieren denn in welchen Produktstreams bei uns welche Erlöse? Das heißt also, wir konnten sagen, wir haben 40% der User, die benutzen die und die Produkte zu dem und dem Verein. Produkte heißt dann an der Stelle, die lesen Artikel, die konsumieren Livestream, die kommen über die Home oder die gehen über Subdomains in das gesamte Thema mit hinein, haben 10 Segmente definieren können. Ich meine, wir reden die ganze Zeit von passiv erfassten Daten, wir reden jetzt nicht von aktiv erfassten Daten.
Ja.
Und konnten darauf mir sagen, Pascal, 40% machen mit dem Durchschnittspreis in dem Segment, mit dem und dem Content, die und die Erlöse, die Erträge, und konnten diese dann auch noch gegenüberstellen, wie es im Konkurrenzbereich mit unterwegs ist. Heißt, ich habe jetzt eine Transparenz bekommen von der Aussteuerung der Produkte, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Also ich hätte dir vorher nicht sagen können, macht es Sinn, ein Pay-Produkt bei uns zu bauen? Grundsätzlich hättest du mir gesagt, du hast gar keine andere Wahl, mein Freund, weil mit Third-Party-Daten, mit Cookie-less etc. pp. Wirst du spätestens Ende dieses Jahres, Mitte nächsten Jahres auf die Hälfte deiner Programmatic-Erlöse verzichten können.
Ja.
Ist so. Also es ist eine Realität, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Das wird schlichtweg und einfach kommen. Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl, als heranzukommen und sagen, wie kann ich denn den User in einen aktiven User bei mir verwandeln und kann ihn im Pay-Produkt. Ja, nebenbei, ich kann mich vom B2B ein bisschen von der Sichtweise trennen und kann sagen, ich baue die Produkte für den User. Ich gehe detailliert in die Produktentwicklung für unseren User hinein und kann dann mir ganz andere Kosten- und Ertragsmodelle ausbauen und überlegen. Diese Möglichkeit, dass ich jetzt in der Lage bin zu sagen, welche Usergruppe hat eine Korrelation zu welchem Nutzungsverhalten? Wie, und das in einer Routine, also wie stehen die denn im Verhältnis zu den verschiedenen Wettbewerben? Wie ist es intern? Wie sind die externen Daten? Was kann ich akquirieren? Welchen Wert produziere ich denn? Welchen Lifetime produziere ich? Also wir haben sensationelle Lifetime-Werte jetzt für uns feststellen können, dass wir sagen, Leute, die wir neu auf die Produkte bei uns mit hinaufkommen, also schwerpunktmäßig Native App, die halte ich auch mit einer Quote von 70% auf 9 Monate. Damit kannst du schon mal was anfangen. Da hast du schon mal eine Refinanzierung in dem Thema drin. Und haben dort denn jetzt die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, wartet mal, die Logik, Pay-Modelle herauszuentwickeln und bei uns jetzt zu etablieren, ist so naheliegend und ich kann einfach auf dem bestehenden User-Datenbestand genügend Ertrag, genügend Traktion darauf entwickeln, damit ich überhaupt das Geld in die Hand nehmen kann, um jenes Prediction-Modell zu entwickeln, eine Werbefreiheit zu entwickeln, Originals zu entwickeln, eine OTT-Plattform im Markt zu etablieren, damit wir in Randsportarten die entsprechenden Streamings zur Verfügung stellen und jetzt auch noch die Mittel dafür zu nutzen, dass ich nicht nur auf digitalen Produkten bleibe, ich gehe in Smart TV mit über, ich kann also schauen, dass ich das über die verschiedenen Streams, über die verschiedenen Screens, die zur Verfügung stehen, alle Produkte dem User zur Verfügung stelle und eine Steuerung ermögliche. Und das ist das, hätten die Kolleginnen und Kollegen das jetzt hier nicht vorangetrieben, hätten die das nicht so aufgebaut, hätten die nicht so ein Kniegas gegeben in den letzten 2 Jahren, damit wir uns überhaupt in eine Messbarkeit, in eine Steuerbarkeit, in eine Interpretierbarkeit entwickeln können, hätte ich keine Businessmodelle bauen können. Und das ist für mich der Beginn der nächsten harten Aufgabe. Nämlich jetzt geht es darum, darüber nachzudenken, okay, wir bauen diese Modelle auf, wir switchen die gesamte Denkweise im Unternehmen von Reichweite, Werbefinanzierung hin zu User-Centricity und Abverkaufsprodukte. Und jetzt muss ich die Menschen damit abholen. Ich muss einen Sales-Bereich, der wird jetzt nicht besonders begeistert von dieser Idee sein. Nichtsdestotrotz, ich ihm auch klar machen kann, hör mal, du verdienst jetzt mit denen 70 Cent, 90 Cent auf einer monatlichen Basis. Wir können aber 2,54 generieren. Oder ich habe dafür die Basis, aufgrund seines Nutzungsverhaltens mir noch andere Dinge anzudienen. Schau dir mal die Marktentwicklung an. Die Pay-Bereitschaft ist einfach unfassbar gestiegen. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass ihr nicht mehr in Werbeformaten denkt, sondern dass ihr im Sales-Funnel denkt, dass ihr ein Bestandteil der Strategie werdet? Davor habe ich riesigen Respekt.
Ja, aber genial. Eigentlich, wenn wir in der Analogie bleiben, Pascal kam, schwarzer Nebel, er wurde immer lichter und jetzt kann man sich gerade überlegen, habt ihr ja irgendwie geschafft, so ein bisschen auch das Fernglas zu entwickeln oder auf jeden Fall die Brille oder jetzt auch das Fernglas, wie man es auch immer sieht in der Analogie, um die Zukunft zu sehen, um zu überlegen, wo kann die Reise hingehen. Nochmal ein bisschen zurück und ich weiß nicht, wie weit du da einsteigen willst. Der User Lifetime Value, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ist es rein auf Analytics-Daten oder ist es mit den natürlich teilweise mit den Vermarktungsdaten? Seid ihr da irgendwie iterativ vorangegangen? Habt ihr kleine Cases gebaut oder du hast ja gesagt, du wurdest sehr positiv überrascht oder hast du irgendwie nach 4 Wochen, 2 Monaten plötzlich ein Ergebnis kommuniziert bekommen? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Weil meine Erfahrung ist zum Thema Lifetime Value, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Und ich glaube, man kann da nicht nur eine Doktorarbeit rausschreiben, sondern irgendwie hunderte davon. Und man muss irgendwie Aufwand zu Ertrag auch in Relation sehen.
Ja, also überrascht ist ja dann schon ein Indikator dafür, dass ich nicht mitprogrammiert habe, sondern dass die Kollegen halt einmal nach 3 Monaten mir mal die ersten Ergebnisse gezeigt haben. Die gehen iterativ vor, die verbessern das gesamte Modell Stück für Stück für Stück jetzt. Sie haben die Analytics-Daten, sie haben die Vermarkter-Daten, sie haben Artikeldaten, also alles, was wir vorher an verschiedenen Analysen vorgenommen haben, haben sie kombiniert und miteinander in einem Kontext zueinander gesetzt. Und gleichzeitig auch nochmal geguckt, wenn ich mir jetzt die Regressionsdaten angucke, die ich zur Verfügung habe, wie kann ich denn daraus eine Prognose in die Zukunft machen? Und haben gleichzeitig auch noch aus dem Online-Marketing nochmal ein separater Bereich, obwohl der in der Abteilungsstruktur mit drin ist. Wie kann ich diese Daten auch noch mit einfließen lassen? Weil ich brauche in irgendeiner Art und Weise auch eine Möglichkeit zu bewerten, wie steht der eine Wert, also der Kaufwert, der Userwert versus dem Ist-Kunden hin zu dem, was wir an Ertrag mit ihm generieren können. Und das haben die Kollegen entsprechend den Zuordnungsdaten, das heißt also, welche Sportart magst du, welche Vereine magst du, welche anderen Sportarten gibt es noch dazu und wie benutzt du denn das ins Verhältnis gesetzt und gleichzeitig jetzt nicht einen Customer Lifetime Value aufbauen können, weil ich habe ja keinen direkten Produktumsatz, den ich jetzt habe. Ich habe auch keinen Warenkorb, der dem entgegensteht, aber haben den über die Nutzung denn gemäß dessen, was an Werbeerlösen in den Bereichen produziert wird, gegenübergestellt.
Definitiv sehr spannend und auch ein Fall, den viele Online-Vermarkter ja noch eingehen müssen. Du hast es vorhin eigentlich nur in so Beisatz gesagt, also dieses Thema First-Party-Data, Third-Party-Data. In der Relation natürlich, wann der Podcast jetzt rauskommt, die Folge, bespreche ich in Köln demnächst auch zu dem Thema mit in so einer Panel-Diskussion. Weil ich glaube, wir machen uns Gedanken darüber aus einer E-Com-Sicht beziehungsweise auch aus einer Verkaufssicht. Wir können ja was verkaufen, wir haben Login-Daten natürlich, aber aus deiner Sicht ist natürlich die Art und Weise des User-Stitchings, also wie hältst du den User zusammen, wie kannst du den über unterschiedliche Kanäle zusammenhalten, ist ja schon eine andere Herangehensweise und Hausnummer, weil du Teile deines Geschäftsmodells verlieren könntest und vor allen Dingen, spannend, du bist ja schon sehr digital unterwegs. Mhm. Ich denke immer hier an die Zeitung vor Ort bei uns hier in der Region Karlsruhe und Pforzheim, dass die müssen dieses Thema ja auch nochmal angehen oder gehen hoffentlich das Thema an, weil die ja sonst ganz andere Probleme haben, haben jahrelang irgendwie in digital investiert und merken plötzlich, dass da das Licht ausgeht.
Also ich bin mir nicht sicher, ob, gut, jetzt kenne ich die Nachrichten in Pforzheim nicht, aber am Ende, ich bin mir nicht sicher, ob sie momentan wirklich an Lösungen arbeiten. Deshalb habe ich mir für uns gesagt, also wir werden definitiv aufgrund dessen, wie sich das Nutzerverhalten verändert hat, in die andere Welt hineinwachsen. Der Werbemarkt wird perspektivisch in der Zukunft von den großen Plattformen dominiert werden, weil die halt einfach eine Personalisierung noch anbieten können. Ob die großen Werbeanbieter, auch unsere Partner, darauf eine Lösung finden, sie probieren an verschiedenen Varianten aus. Ich kann es noch nicht erkennen und deshalb sage ich, also bevor ich jetzt die Existenz der Umsatzströme nach Sport 1 gefährde, möchte ich halt einfach definitiv mehrere neue Beine aufbauen, aufgrund dessen wir dann eben unsere Produktstruktur steuern können. Und ich finde es, by the way, auch viel, viel spannender und userorientierter, wenn ich ihm sagen kann, hör mal zu, ich mache ein Produkt nur für dich. Nur für dich. Du bezahlst mir das dafür, du hast ja auch eine Bereitschaft dafür zu bezahlen und dann kreiere ich das nur noch um deine Gestaltungswünsche herum. Für die es nicht wollen, die nicht bezahlen wollen, habe ich immer noch die werbefinanzierte Variante, aber da habe ich kein Wachstum mehr. Da ist für mich auch kein Skalierungsmodell mehr drin, weil alles, was ich an Reichweite über Skalierung gewinnen kann, verliere ich eben auf der Preisebene. Und das ist ein Dilemma, in was man hineinläuft. Das kann nicht deine Zukunft sein. Du kannst nicht ausweiten, du kannst nicht mehr Geld ausgeben, damit du den User ranholst und deine Warenkörbe, um das mal übertragen zu definieren, werden immer kleiner. Das macht keinen Sinn. Das ist ein Sterben auf Raten. Und das sollte nicht meine Perspektive sein oder die Perspektive von uns sein.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich bin natürlich nicht in deinen Schuhen oder in anderen Schuhen, aber ich glaube auch, dass es nochmal eine stärkere Herausforderung ist und das ein Thema ist, wie man da irgendwie mit den großen Playern Google, Facebook und so weiter zusammenarbeiten kann, wie man selber seine Daten hat und wie du ja sagst, eigentlich, du bist ja schon eine Weile in Anführungsstrichen bei Sport 1 und hast diese Journey schon früh genug angefangen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht einige und feel free, die Zuhörer, die sich sozusagen da vielleicht auch wiederfinden, können gerne, glaube ich, mal auf Pascal zugehen und ihm Rat und Tat fragen, die da vielleicht noch gar nicht so weit gedacht haben. Und das ist dann natürlich, könnte riskant werden, weil ich sage immer in anderen Projekten, 9 Frauen können ein Kind auch nicht in einem Monat bekommen. Es gibt einfach Situationen, die müssen hintereinander laufen und das ist bei manchen IT-Projekten, egal wie viel Ressourcen oder Geld du draufschmeißt, es wird nicht schneller gehen.
Nee, das ist ja genau die Thematik, die wir auch definiert haben mit den Daten, die wir jetzt sammeln. Und ich bin jetzt am Anfang. Ich bin begeistert von der Prognose. Ich bin begeistert von den Kontexten, die hergestellt werden. Ich bin begeistert, dass jetzt auf Basis von Daten Produkte entwickelt werden können und die Zukunft neu gebaut wird für eine Sport 1, für Wachstumsmodelle. Das hört aber nicht auf. Wir sind immer noch am Anfang. Ich habe jetzt immer noch 2 Jahre Daten. Und wenn ich jetzt anfange, in die Abverkaufsmodelle mit hineingehen, den Sales Funnel zu steuern, ganz andere OKR-Systeme, denn fürs Produktmanagement, für Redaktion, you name it, zu entwickeln, damit wir dort anders drauf steuern und die Menschen überzeugen, dass das auch wirklich Sinn macht, das wird nicht aufhören. Ich muss reinbringen, wie schaffen wir es, einen kontinuierlichen Lernprozess datenstrukturiert, datenorientiert aufzusetzen und das Beste rauszuholen. Und gleichzeitig musst du ja gucken, aufgrund der Daten müssen wir ja auch lernen, immer wieder neue Produkte zu entwickeln. Ich meine, die ersten Iterationen, das war jetzt ein Design-Thinking-Prozess, der ist sehr offen, der ist, ich will das Wort jetzt kaum verwenden, der ist ein bisschen verrückt. Das heißt, also du kannst ein bisschen rumspinnen, einfach nur um zu gucken, was sind denn Ideen, die wir weitermachen. Das muss in eine strukturierte Logik überführt werden und auch in ein Mindset überführt werden, damit die Teams halt auch nur noch so denken und nur noch im Grunde genommen danach, wenn wir fertig sind, also wir werden nicht fertig sein, aber wenn wir fertig sind mit der ersten Iterationsstufe, dann können die eigentlich alle Startups aufbauen. Weil sie wissen, ich probiere, ich mache, ich werte aus, pop, und dann ziehe ich das Thema weiter durch, egal zu welchem Thema du es machst.
Ja, definitiv, genau. Die Methodik ist wichtig dahinter, um dann skalieren zu können. Auch ein tolles Buzzword, aber wirklich ja, um sich irgendwie weiterzuentwickeln und zu wissen, dass man sich selber immer wieder messen kann und überlegen kann, ob man da stehen will, steht, wo man stehen will. Ja. Pascal, du hast vorhin was Spannendes gesagt, dass du so ein bisschen die Unterstellung hast, oder die unterstellt wird, dass du sehr weit in die Zukunft guckst. Aufgrund der Zeit, jetzt haben wir schon 42 Minuten, was wären für dich so Themen, die du selber, ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu kommunizieren, dieses Jahr irgendwie noch auf der Kette hast, mit dem Stand, wo ihr eigentlich seid, im Datenbereich jetzt ganz allgemein, was steht da noch auf der Kette? Und dann meine letzte Frage, die du ja auch schon kennst, wenn du damit dann fertig bist und abends vielleicht auch mal von deinem PC aufstehst, machst du da noch was privat mit Daten oder sagst du, nee, jetzt muss nichts mehr sein?
Ja, also auf die Frage habe ich mich schon gefreut.
Ich sehe schon die Uhr. Ich glaube, ich könnte was mit der Uhr zusammen sein, weil ich sehe, glaube ich, so irgendwas. Ich sehe auf jeden Fall eine Sportuhr.
Ja, du wirst überrascht sein. Es gibt, ja, bestimmt, aber es gibt zwei Dinge. Also das Einzige ist, ich habe jetzt hier eigentlich schon einfach dargelegt, was eine Sport 1 macht. Wir stellen konsequent auf Pay-Produkte um. Wir stellen konsequent auf OTT-Produkte um. Wir gehen auch weiter noch, indem wir sagen, das, was die Produktionsstruktur von der Sport 1 leisten kann. Also die gesamte Sportwertschöpfungskette von, ich denke mir ein Event aus, ich mache ein Event, ich mache Food and Beverage auf den Event, bis zur Produktion, Distribution, journalistische Veredelung, Aufbereitung in die verschiedenen Kanäle hin zu End-User-Ansprache und Vermarktung, können wir dieses gesamte Spektrum abbilden über uns und unsere Tochtergesellschaften, MatchIQ, Plaza Media, Leitmotiv. Wir haben eine Reihe von Companies mit drin und sind auch nochmal in den Konglomerat von einer Schweizer Gesellschaft Highlight Medien mit drin, sodass man auch dort nochmal Kooperationsansätze sich überlegen kann. Aber nur den Fokus auf unsere Sport-Content- Produktion und Abbildung der Leistungskette, das wollen wir, sind auch schon dabei, B2B-Kunden anbieten, die ihre Marke aufladen und gleichzeitig auch überlegen, hey, ich möchte Activation Management bei Kunden betreiben, wie kann ich das denn eigentlich machen, wie kann ich lernen, aus Inspiration, aus Content, aus Markenaufladung einen Abverkauf in meine Produkte mit hineinzubringen. Relativ einfacher Gedankensatz, aber setzt sich gerade sukzessive überall in den verschiedenen Companies durch. Wenn ich das kann, indem ich einfach runtergehe bei uns und über die eigenen Studiostrukturen Shows ganz schnell aufsetzen kann, warum kann ich das nicht nach draußen anbieten? Das heißt also von diesen, ich mache den Innenfokus und gehe raus und sage, das ist von der Factory her, der Innenkunde ist genauso wie ein Außenkunde und dem kann ich das mit anbieten. Ja, das sind die strategischen Zielrichtungen, die wir anstreben und vorantreiben werden. Für mich persönlich? Ja, du hast das richtig erkannt. Ich gucke, wie kann ich denn meinen persönlichen Lifestyle und Health vorantreiben? Das heißt also, ich studiere meine Daten nicht nur, wenn ich den Laptop zumache, sondern auch tagsüber. Also ich möchte wissen, wie kann ich mein Schlafoptimum verbessern? Also wie kann ich selber mehr Energie entwickeln? Einfach nur aus dem, dass ich mich wohlfühle. Wie kann ich mich sportlich optimieren? Wie muss ich darauf achten, dass ich mich nicht überfordere? Ich meine, es ist, man denkt ja immer, ich habe eingangs mein Alter gesagt, man denkt trotz alledem immer, als wäre man noch 22.
Ja.
Was leider nicht mehr der Fall ist. Der andere Themenbereich liegt auch relativ nahe, wenn du ein bisschen rechnen kannst, wenn du ein bisschen Ziele setzen kannst, Aktien. Aktien ist für mich ein Themenbereich, ich komme aus dem, also mein Origin ist aus dem Bankenbereich, kommt.
Ja.
Also die Studienzeit, das hat mich nie losgelassen, ob es jetzt, wie kann ich investieren, wie kann ich Erträge generieren, ob das jetzt Private Equity ist, ob das Refinanzierung ist und eben das, was ich als, hör mal, ich habe gar nicht mal mehr so viel Zeit, mich so intensiv darum zu kümmern. Aktien ist ein Entertainment für mich, aber eben auch von den, wenn du ein bisschen Formeln gegeneinander setzen, was ist die beste Formel, damit ich ein Portfolio steuern kann und aus dem, was am Aktienmarkt da existiert, neben dem ganzen Lärm, weil es Publicity orientiert ist, die Aktien heraus zu identifizieren, die richtigen sind.
So, dann weiß ich, also, spannend, vielen Dank, Pascal. Ich dachte, es kommt früher, dass der Erste sich irgendwann mal outet, in die Richtung zu gehen. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, wen ich das nächste Mal fragen kann, wenn ich da nochmal einen Tipp brauche. Ich bin auch gespannt mit der Auswahl, die ich getroffen habe, wie sich das weiterentwickelt. Aber hatte schon kurz mal die Idee, mich mit meinen Kontakten zusammenzusetzen und irgendwie zu sagen, wie kann man da irgendwie Modelle draus stricken und Sachen visualisieren, einmal nochmal aus einer ganz anderen Blickrichtung. Ja. Spannend.
Ja.
Also sind 47 Minuten geworden. Es war sehr kurzweilig, Pascal. Vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Was ich mir wünschen würde, auch für die Zukunft, wenn du diese Change Journey, die du ja jetzt eigentlich schon gemacht hast, die du uns jetzt teilweise kommuniziert hast mit dem Ausblick nach vorne, dass wir uns vielleicht einfach in einem halben Jahr nochmal zusammensetzen. Das wäre mega spannend und einfach zu sehen, wo steht ihr jetzt? Mhm. Habt ihr denn Sachen umsetzen können? Kann man denn was messen von dem, was du jetzt sozusagen gerade gesagt hast? Das wäre mega, mega spannend.
Also super gerne. Ich hätte nur einen Wunsch daran zu stellen. Ja. Wir machen es dann als einen Vlog, können wir auch auf YouTube stellen und machen das bei uns in den Studios.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich komm gerne zu euch. Ja.
Okay, klasse. Danke dir. Also, danke für die Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank an alle nochmal, die zugehört haben und die so tolle Geschichten wie vom Pascal interessant fanden. Pascal, sein Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten denkt dran, Bewertungen dazulassen auf Apple Podcasts und Co. oder beziehungsweise den Abonnieren-Button zu drücken. Vielen, vielen Dank.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.